Wir fahren jetzt fort und kommen zu dem Thema. Die Frage ist also jetzt nach den Wiederholungen in Kapitel 4 bis 22. Und da gucken wir uns jetzt ein paar an. Und ich denke, dass das ziemlich eindeutig ist. Sodass für mich ist es jetzt keine Frage mehr, sondern die Frage ist für mich beantwortet. Zum Beispiel das Vergehen des Himmels. Das Vergehen des Himmels geschieht sowohl beim sechsten Siegel als auch in Kapitel 20, 11 und teilweise auch ähnlich formuliert. Also gucken wir uns mal das sechste Siegel an. Das ist Offenbarung Kapitel 6 und da heißt es in Vers 12, und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihren Orten. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Also hier hat man diese Ereignisse, die hier genannt sind. Das eine ist, der Himmel ist weg. Beim sechsten Siegel ist der Himmel weg und er kommt auch nicht wieder. Er ist weg. Und da merkt man schon, das ist das Ende der Welt. Dazu passt, was über die Berge und Inseln gesagt wird. Da heißt es in Vers 14, alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihren Orten. Na, stellt euch mal England vor. Australien, Sri Lanka, die Berge, Himalaya, Alpen. Das ist das Ende der Welt. Das heißt, mit den zwei Teilen Himmel und Erde wird beschrieben, dass sie in den Teilen die Welt zu ihrem Ende kommt. Aber auch die Menschheit, da ist keiner, der danach noch ein paar Jahre weiter regiert als König. Für alle Könige ist es fertig. Das Einzige, was die Könige machen, ist, sie sehen das Gesicht Gottes des Vaters und sie sehen, der ist zornig. Und sie sehen das Gesicht des Lammes. Warum können die den eigentlich sehen? Weil er gekommen ist. Es ist dasselbe wie bei der siebten Posaune. Gott ist sichtbar auf einmal. Die ganze Menschheit sieht Gott. Und sie finden den Gedanken nicht gut. Der Kontrast ist, Gott ist heilig und rein und sie entdecken in der Begegnung mit der Sicht Gottes, dass Gott tausend Gründe hat, auf mich zornig zu sein. Sie sehen sein Gesicht und sie sehen sozusagen, dass Gott eine Gefahr ist, vor der ich entfliehen muss. Deswegen sagte ich vorhin, das ist der Punkt, wo keine Buße mehr geschieht. Im Bild von der Arche Noah, da gibt es einen Punkt, wo Gott die Tür zuschließt. Also Noah und seine Söhne bauen die Arche und die bauen eine Tür ein, aber abgeschlossen wird sie von Gott. Und die Noah und Co. können sie nicht aufmachen. Das heißt, an diesem Tag ist die Chance zur Buße vorbei. Und das deswegen schnell, ich komme schnell, es komme bald, muss man sehen, im Sinne von einem Ereignis, da überschlagen sich die Ereignisse, es geht alles blitzschnell. Und später werden wir noch sehen, dass die Menschheit davon geträumt hat, dass sie Gott besiegen kann, dass sie eine Riesenarmee auffahren nach Armageddon und denken, sie könnten mit Christus streiten in ihrem dämonisierten Wahnsinn, ausgelöst von einer dämonischen Erweckung. Die Dämonen werden dort mit Fröschen verglichen und Frösche vermehren sich ja sehr schnell. Und die praktisch alle Regierungen der Welt werden dämonisch unterwandert und glauben sozusagen diese Lüge, dass sie es schaffen, als vereinte Menschheit mit Satan und mit dem Biest und mit seinem falschen Propheten, der alle umbringt, die nicht vor ihm niederfallen, dass sie denken sozusagen, sie könnten das schaffen. Das war halt ein Irrtum. Und das merkt man hier. Das Vergehen des Himmels ist Teil von dem sechsten Siegel. Gleichzeitig bewegen sich die Berge und Inseln weg. Und man merkt, das Ganze löst sich auch und auch die Regierung löst sich auf. Und es geht nicht nur um die Könige, es geht um alle Freien und alle Sklaven. Also die ganze Menschheit, insoweit sie nicht erlöst ist, hat ein Problem. Und das Schlimme für sie ist eben, das Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, der Zorn dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Lamm. Und das ist eigentlich sehr ähnlich. Das Fliehen der Menschen auf der Erde, die dann in die Felsspalten verschwinden wollen, das hat man als Motiv auch in Kapitel 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, also es ist dasselbe, Gott auf dem Thron, sichtbar. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, hat man auch wieder sozusagen dasselbe Element alle. Es ist ein Gericht. Und das heißt, das Vergehen von Himmel und Erde in Kapitel 20 hat die Parallele beim sechsten Siegel. Das heißt, das ist dann letztlich auch dasselbe Ereignis. Es wird halt nur wiederholt. Alle Berge und Inseln verlassen ihre Orte. Ich habe das schon gerade gelesen in Kapitel 6, damit ich den Kontext habe vom sechsten Siegel. Und das mit den Bergen und Inseln kommt bei der siebten Schale wieder. In Kapitel 16 lese ich jetzt mal die siebte Schale, weil Nummer 6 und 7 sind praktisch die entscheidenden. Das Besondere bei den Siegeln ist, dass das siebte Siegel nur eine halbe Stunde Stille ist. Also viele sagen dann, das siebte Siegel sind dann die sieben Posaunen, das nehme ich aber nicht an. Ich glaube das nicht. Das siebte Siegel sind 30 Minuten Stille. Und dann werden die sieben Posaunen extra eingeleitet mit den sieben Engeln, denen die sieben Posaunen gegeben werden. Und das ist ein neuer Visionszyklus, der davon unabhängig ist. Hier in Kapitel 16, bei der siebten Schale, hat man Folgendes. Vers 17 folgende. Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft. Und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Das ist wieder die Vollendung. Ja, das ist ähnlich wie bei der siebten Posaune, wo das angekündigt wird, dass in den Tagen der siebten Posaune das vollendet wird. Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Und die Städte der Völker stürzten ein. Und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes. Und alle Inseln verschwanden. Und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Da habe ich das gelesen auch für den Kontext, aber ihr merkt, auch hier wird erwähnt, dass die Berge und Inseln verschwinden. Wenn man das chronologisch verstehen würde, dann müsste das zweimal geschehen. Also zweimal müssten die Himmel vergehen und zweimal müssten die Berge und die Inseln vergehen. Und ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Es ist einfach besser, wenn man sagt, es wird wiederholt. Wenn man aber sagt, es wird wiederholt, dann muss man das chronologische Schema aufgeben. Und damit sind viele Auslegungen der Offenbarung an dem Punkt dann sind praktisch out of date. Die sind nicht angemessen, das ist einfach verkehrt. Und ich habe irgendwann entschlossen, dass ich mich nicht entschuldige, wenn ich dann predige oder lehre. Und die denken, neulich war ich in Südtirol und da hat dann eine Frau uns extra eingeladen, weil sie Fragen hatte nach dem Vortrag. Und da hat sie gesagt, du bist der Einzige, der sowas sagt. Ja? Alle anderen, die sie gehört, also sie waren interessierte Bibelleserin, die sagten das anders. Und ich kann da nichts für. Ja? Ich kann da nichts für. Aber ich kann Bibelverse geben und sagen, aus dem und dem Grund passt das nicht. Und ich bin damit gut gefahren. Ich habe dann sozusagen beim Lehren, auch in Pakistan, habe ich dann einfach meinetwegen bei gewissen Fragen gesagt, lies mal bitte den Text. Und dann habe ich gefragt, und dann sagten sie immer noch die Lehre, die sie gelernt hatten, und dann sagt, jemand möge nochmal das lesen. Und habe die Frage wiederholt. Und dann kam der erste von den 30, 40, 50 Anwesenden, der sagte, ah, das ist das. Und so habe ich da unterrichtet, einfach mit ihrer Urdu-Bibel, also jetzt nicht griechisch und hebräisch, sondern einfach ihre Urdu-Bibel, und habe sie immer wieder lesen lassen und immer wieder die Frage gestellt. Und irgendwann war dann der Erste, der sagte, aha, so ist das.
Ich habe mal den Grafik gesehen, da war das chronologisch angeordnet, aber in Spiralform. Immer auf 6 Uhr war die dritte Schale und das dritte Siegel und bei 8 Uhr die vierte und so weiter und so fort. Das fand ich optisch ganz, ganz gut, weil man dann ein Schnitt, eine Linie machen konnte und sehen konnte, bei 6 Uhr ist immer die gleiche Zeit, immer die gleichen.
Wenn du das Bild noch findest, kannst du es mir geben, den Link. Also ich würde mir das dann gerne mal angucken. Ja, das wäre nett. Also die Berge und Inseln verlassen ihre Orte. Eine Parallele ist dazu in Kapitel 20, Vers 11. Die Erde erbebt sehr. Also man hat an verschiedenen Stellen ein starkes Beben erwähnt. Und das ist interessant, dass das sowohl beim sechsten Siegel ist, beim Einschub der sechsten Posaune kommt es vor, als auch bei der Schale. Bei der siebten Posaune kommt es auch vor, nach dem, was wir vorhin gelesen haben, am Ende von Kapitel 11. Das können verschiedene Erdbeben sein. Die Erde kann mehrfach erbeben, aber nicht die Himmel. Das ist das, was in Hebräer 12 steht. Also insoweit die Sonne und die Sterne und so weiter betroffen sind und die Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel erschüttert werden und ins Wanken kommen und die sozusagen nicht mehr so funktionieren, wie sie sonst funktioniert hatten. Da lese ich gerade mal aus Hebräer 12 was davor, wo man merkt, das ist einmalig. Insoweit das Beben nicht nur ein Erdbeben ist, sondern der Kosmos erschüttert wird. Das ist in Hebräer 12, zitiert der Hebräerbrief dort die Rede Gottes. Und da heißt es in Kapitel 12, Hebräer Vers 26, seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, das ist in Haggai 2, Vers 6. Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll auf das Bleibe, was nicht erschüttert wird. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Das heißt, insoweit bei dem Beben dann an manchen Stellen auch die himmlischen Kräfte mit betroffen sind, ist deutlich, das ist das ultimative letzte Beben der Erde plus des Kosmos. Und das ist die Verwandlung der alten Welt in die neue. Der Hebräerbrief sagt auch, dass das, was erschüttert werden kann, wird erschüttert, damit das Unerschütterliche bleibe. Und das Unerschütterliche ist zum Beispiel so etwas wie das himmlische Jerusalem. Und das Vergehen des Alten und das Kommen des Neuen fällt dort zusammen. Okay, das war das. Der Fall Babylons. Das ist jetzt auch besonders eindrücklich. Der Fall Babylons wird erwähnt in Kapitel 14, Vers 8. Der Visionszyklus, wo das reingehört, ist Kapitel 12 bis 14. Er wird erwähnt in Kapitel 16, 19, das habe ich gerade gelesen, die siebte Schale. Und er wird erwähnt dann, da geht es um Babylon als extra Thema, von 17, 1 bis 19, 10. Das sind 2 Kapitel plus 10 Verse. Also merkt ihr, Babylon kriegt eine Sonderbehandlung, aber das ist so, wie ich gesagt hatte, dass manchmal in einem großen Gemälde quasi dann ein kleiner Teil ist und da wird dann erwähnt, Babylon fällt. Wie ein kleines Bild. Das wird nur als Info gegeben und wird nicht weiter ausgeführt. Und dann kommt es in Kapitel 16 nochmal vor. Von daher kann man sagen, wenn in Kapitel 14, 8 das erwähnt wird, und ich lese das mal. Offenbarung 14, Vers 8 heißt es, das sind 3 Engel, die aufeinander folgen und der zweite Engel sagt Folgendes. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon die Große, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und da wird das nur kurz erwähnt und dann geht es weiter zum nächsten Engelsbotschaft. Aber der Fall Babylons wird erwähnt und auch, warum sie fällt, mit der Hurerei und der Verführung aller Völker und so weiter und so fort. Und das wird dann in Großaufnahme von 17.1 bis 19.10 weiter aufgeführt. Und es kommt bei der siebten Schale so vor, ich lese das gerade nochmal, bei der siebten Schale, wo es um die Städte geht, da heißt es in Kapitel 16, Vers 19, ich lese mal Vers 18 und 19. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben. Ja, ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind, ein solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile und die Städte der Völker stürzten ein. Merkt ihr, hier wird die große Stadt unterschieden von den Städten der Völker. Ja? Da kann man sich fragen, was ist die große Stadt? Ja. Und da wird die große Stadt unterschieden von den Städten der Völker. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile und die Städte der Völker stürzten ein. Und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes. Das heißt, man hat hier praktisch zum Stichwort Städte die große Stadt erwähnt, die durch ein Erdbeben geografisch verändert wird und dass die große Stadt in drei Teile eingeteilt wird. In drei Teile aufgeteilt wird. Dann hat man die Städte der Heiden, die fallen. Ich brauche die jetzt nicht aufzuzählen. Riesenstädte. Das Erdbeben ist so groß, dass die einstürzen. In der ganzen Welt, die Städte stürzen ein. So riesig ist das Erdbeben. So etwas hat es noch nie gegeben. Kein Haus, das heute noch als Erdbeben sicher gilt, wird dieses Erdbeben überstehen. Alles stürzt ein. Riesig. Und Babylon erlebt in dem Zusammenhang auch den Untergang. Das Interessante ist, bei diesem Erdbeben bei der großen Stadt, bei der siebten Schale, dass dort bei den Posaunen, als die zwei Zeugen fertig sind und getötet werden, ne, bei den Posaunen, da heißt es dann vor der siebten Posaune, das ist dann die sechste Posaune, der Einschub nach der sechsten Posaune, heißt es, und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die da geistlich heißt Sodom und Ägypten, also diese zwei Zeugen, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und da merkt man dann, okay, das ist Jerusalem. Geistlich gesehen ist es Sodom und Ägypten. Geografisch ist es der Ort, wo Christus gekreuzigt wurde. Und Menschen aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname drei Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein, und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen, deren Namen bekannt waren. Und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das ist einzigartig in diesen Kapiteln. Bei den anderen, bei den Heiden heißt es, und sie taten doch nicht Buße, und sie taten doch nicht Buße. Und bei Jerusalem ist der Tod der zwei Zeugen, die dreieinhalb Tage da liegen, und dann ihre Auferweckung und ihre Aufnahme in den Himmel, das ist sozusagen ihre Entrückung. Und das kann gut sein, weil das dasselbe Erdbeben ist wie bei der siebten Schale, dass es diese Entrückung von uns allen ist. Dass es nur praktisch als Sonderfall erwähnt wird, weil die das alle sehen. Sie werden lebendig, sie haben so ein neues Weihnachten ausgerufen, wo man sich überall Geschenke schickt und nach dreieinhalb Tagen macht Gott mit der Freuden, mit dem Freudentaumel ein Ende. Und vor aller Augen in Jerusalem stehen diese beiden Märtyrer vom Tod auf und kriegen die Einladung, in den Himmel zu kommen. Und ich denke, das ist unser Zeitpunkt. Und das Interessante ist, dass 7000 Menschen in dem Erdbeben sterben, aber der Rest Gott die Ehre gibt. Das heißt, die bekehren sich. Das ist das, was ich meine mit, da ist dann ein Unterschied mit Israel und den Heiden. Das ist deswegen auch interessant, also sozusagen, man soll sich nicht beklagen, dass die Erdbeben so oft erwähnt werden, weil wenn man die Stellen alle anguckt und eine Verbindungslinie erkennen kann, dann kommt man tatsächlich zu etwas, wo man sagen kann, okay, hier gibt es verschiedene Abläufe an verschiedenen Stellen. Das Tier aus dem Abgrund. Das Tier aus dem Abgrund oder aus dem Meer besiegt und tötet Heilige. Und das Thema kommt öfters vor und das ist wieder so ein Ding, wo ich sagte, man hat das große Gemälde, das ist jetzt zum Beispiel in Kapitel 11, das sind diese zwei Zeugen, von denen ich geredet habe, das ist das Thema dort. Und die können Dinge tun, die erinnern an Mose und Elia. Ich sage nicht, dass es Mose und Elia sind, sondern nur, da gibt es Elemente, die erinnern daran, was Mose und Elia getan hat. Zum Beispiel, dass das Wasser verwandelt wird in Blut. Und da merkt ihr, dass an der Stelle die zwei Zeugen, die prophetisch reden, das auslösen, was wir jetzt andernorts auch sehen. Bei den Posaunen gibt es das, bei den Schalen gibt es das, dass Wasser in Blut verwandelt wird. Da merken wir an der Stelle, Gott benutzt die Prophetie dieser zwei Zeugen in Jerusalem, die natürlich weltweit bekannt werden, und die können, so wie Elia sagt, jetzt wird es nicht mehr regnen, bis ich sage, und dann war der Regen weg. Ja. Und so ähnlich gibt es diese zwei Zeugen. Und das Interessante ist, das Tier überzeugt die Menschheit, dass er der Mächtigste ist, dadurch, dass er die beiden auch letztlich überwindet und tötet. Sozusagen, das gibt dann Freudentaumel und das ist sozusagen der ultimative Sieg des Tieres, dass er in der Lage ist, diese Leute auszuschalten, weil die konnten reden und das Feuer, ihre Worte wurden zu einem Feuer und ihre Feinde wurden verbrannt. Das ist, was Elia mal gemacht hat. Das Feuer vom Himmel fiel und so weiter. Und die sind erleichtert. Die denken, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist das Problem gelöst. Diese Magier sind erledigt. Und das Tier in Kapitel 11, Vers 7 wird da erwähnt. Da heißt es, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und das ist das Irre, sozusagen für gläubige Menschen, das irre Motiv, dass hier die Diener Gottes besiegt werden. Da kommt das Tier und tötet die beiden. Und das wiederholt sich in Kapitel 13, Vers 7 bis 10 und dann in 17, 6 bis 8 merkt man das. Dass die Heiligen unter diesem Tier leiden, das wird wiederholt. Und da merkt man, dass diese sieben Visionszyklen, Kapitel 11, 7, das ist bei den sieben Posaunen, Kapitel 13, das ist in 12 bis 14 und Kapitel 17, das ist 17, 1 bis 19, 10, dass sich da Motive auch wiederholen und dass sie ausgeführt werden. Gott beendet die Herrschaft der Könige der Erde, wird auch wiederholt. Das geschieht beim sechsten Siegel, da hören die auf zu regieren. Das geschieht bei der siebten Posaune und das geschieht auch bei der sechsten Schale. Da geht es um die Könige der Erde, die nach Harmagedon gehen und so weiter. Und die verlieren dann ja diesen Krieg. Und das geschieht auch in Kapitel 19, Vers 19 bis 21, wo Christus als das Wort Gottes auf dem weißen Pferd einreitet und dann die Feinde besiegt, allein. Das ist das Beeindruckende, mit dem Schwert aus seinem Mund. Das heißt, es ist nur sein Wort. Wir machen da mit, also wir kämpfen da auch mit. Also ich meine, wir sind anwesend, so gesagt. Wir sind anwesend. Das wird gesagt in Kapitel 17, wo klar ist, die wollen gegen Gott kämpfen. In Kapitel 17 lese ich gerade mal Vers 11 folgende, in Kapitel 17, Vers 11 folgende, und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und dann heißt es nachher, dass andere mit ihm zusammenarbeiten. Vers 14, die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Das heißt, dieses Motiv, er ist der Herr aller Herren, das kommt auch hier vor, an dieser Stelle in 19, ab Vers 11 bis 21, das ist ein Name, den hat er, das ist ein Name, der wird genannt. Und er ist das Wort Gottes, aber in 17 wird das auch schon erwähnt. Und ist es nicht schön? Christus siegt dann und wir sind dabei. Die mit ihm sind, sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Aber den Kampf macht er, so scheint es mir, fast wirkt wie alleine, weil er bringt alle um, die Feinde, mit dem Schwert seines Mundes. Das heißt, er hat durch sein Wort die Welt geschaffen und das ist wieder dieses Schöpfung rückwärts. Er schafft die Menschen in seiner Schöpferkraft und wenn die Menschen ihn töten wollen, lässt er sie einfach sterben. Und die haben keine Chance. Das war halt eine Lüge. Der Zorn Gottes trifft auf eine unbußfertige Menschheit, das hat man beim sechsten Siegel, bei der siebten Posaune und bei der siebten Schale. Der große Hagel, den haben wir auch schon gesehen. Damit sind wir mit dem sozusagen vorbei. Ach so, ja, genau, danke. Du hast blitzschnell agiert oder es ging einfach von Songbeamer her. Sehr gut, danke. Das Wunder von Israels Durchzug durchs Schilfmeer wiederholt sich in himmlischer Dimension. Wir sind jetzt in dieser Einheit und haben die eine beendet, also in dieser Zeit, und fangen jetzt das nächste Thema an. Jetzt gehen wir, so wie wir auf Kapitel 11, die siebte Posaune eingegangen sind, gehen wir innerhalb von den Schalen, gehen wir auf die Einführung ein. Das hilft auch, das zu verstehen. Offenbarung 15, 1 bis 8. Im Kontext von 15, 16 und 4 bis 22. Und bevor wir uns das angucken, was dort steht, diese Einführung zu den sieben Schalen, möchte ich auf die Frage der Gliederung von Offenbarung 4 bis 22 eingehen. Das ist ja ein Teil davon. Kapitel 15, 16 ist gezählt wieder, sieben Schalen von 1 bis 7. Und man kann das gut erkennen. Zuerst werden die Schalen gegeben und dann werden sie ausgegossen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man das gliedern kann. Man hat drei Sachen, die klar gegliedert sind. Das sind die Siebenerreihen. Sieben Siegel beginnt 4.1, die Einführung bis 8.1. Die sieben Posaunen haben wir uns jetzt angeguckt, 8.2 bis 11.19. Dann hat man die sieben Schalen, 15.1 bis 16.21. Das ist einfach. Jetzt hat man dieses dazwischen wie so ein Sandwich, also in einem Sandwich reingetan als dazwischen. Und jetzt kann man sich fragen, was ist da das Thema? Und wenn man sich das anguckt, da geht es um eine Frau am Anfang, um drei Tiere, die nacheinander auftauchen. Der Drache, also der Satan als Drache. Dann das Tier in Kapitel 13, Nummer 1 und das Tier Nummer 2. Das sind drei Tiere in Kapitel 13, 12 und 13 mit dem Drachen und dann die beiden Tiere in 13. Dann hat man das Lamm auf dem Berg Zion mit 144.000 und dann hat man das Thema vom Gericht. Das sind die Themen von 12 bis 14. Und ohne darauf jetzt im Detail einzugehen, das Gericht ist wieder das Ziel, das Ende. Also auch dort, nicht nur bei den drei Siebenerreihen, auch dort, am Ende von Kapitel 14 hat man glasklar, oder fast das ganze Kapitel 14 hat das Thema Gericht, Endgericht. Bei den sieben Schalen ist easy, jetzt kommt der Rest. Wie kann man 17 bis 22 gliedern? Und da kann man sozusagen, der entscheidende Schlüssel, um das zu sehen, ist der Anfang von 17, 1 und 21, 9 und der jeweilige Ende, das jeweilige Ende. Und das machen wir jetzt. Wir vergleichen jetzt innerhalb von 17.1 bis 19.10 vergleichen wir 17.1 bis 3 und 19.10, diese Teile von dem, das ist der Anfang des Abschnittes und der Ende, vergleichen wir mit diesem Teil. Und was wir sehen werden ist, dass beide Abschnitte gleich anfangen und gleich aufhören. Das ist super auffällig. Sobald man das mal entdeckt hat, ist es vollkommen klar. Und dadurch hat man ein Thema hier, ein Visionszyklus von 17.1 bis 19.10 und ein Visionszyklus von 21.9 bis 22.9. Das kann man als Kontrast nebeneinander stellen und hat dann Folgendes. Gucken wir uns den Anfang an. Das ist wieder Luther 2017 und ich habe das extra rot gemacht, wo man das vergleichen kann. In Kapitel 17, 1, einer kam und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten. Fußnote: Diese beiden Visionszyklen sind dadurch vernetzt mit Kapitel 15, 16. Die sieben Engel mit den sieben Schalen, die haben ihren Dienst getan, aber zwei von den sieben arbeiten weiter und sind Tourist Guides für Johannes. Also zeigen ihm was, nehmen ihn mit, zeigen ihm was. Es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure. Soweit lese ich mal, jetzt gehe ich zu 21. 21,9, es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten. Ihr seht, das ist identisch. Könnt ihr das sehen? Ja. Es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, gefüllt mit den letzten sieben Plagen und redete mit mir und sprach: Komm. In beiden Fällen ist einer von den sieben Engeln, geht auf Johannes zu und sagt: Komm, ich will dir zeigen. Einmal ist es die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, und einmal: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. In beiden Fällen ist es um eine Frau, die gezeigt wird. Eine Frau ist eine böse Frau und eine Frau ist eine gute Frau. Die eine ist eine Hure, die andere ist eine reine Braut. Das ist ein Kontrast. Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und dann heißt es: Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Ne? Und in Kapitel 21 geschieht dasselbe: Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg. Also in beiden Fällen kommt einer von den sieben Engeln, die die letzten sieben Schalen hatten mit den Plagen Gottes, und sagt: Komm hier, komm dort. In beiden Fällen transportiert dieser Tourist Guide Johannes einmal in die Wüste im Geist, er brachte mich im Geist in die Wüste und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg. Das ist wirklich wie Tourismus, ja. Einmal siehst du Einöden, kannst du heute noch in Israel leben, dass du in die Wüste gehst oder du gehst in die Berge, ja. Und hier hast du, einmal wird er in die Wüste geführt und einmal wird er auf einen sehr, sehr hohen Berg geführt. Und in der Wüste erlebt er das: Ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Name und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und das Tier kennen wir schon aus Kapitel 13. Und jetzt merken wir, diese Frau reitet das Tier. Also es gibt ja Leute, die reiten und reiten können und reiten lieben. Und das ist normalerweise in Deutschland sind das dann eher Pferde. Hier gibt es ein Monster mit sieben Köpfen, das ist ein Drache. Und dieses Monster wird geritten und geleitet von diesem Weib. Und wenn man sich das anguckt, ist das ein Satansweib. Das passt da richtig. Völlig dämonisch. Und das wird dann ausgeführt. Jetzt im Kontrast dazu: Er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis. Erinnert ihr euch? Wie Kristall. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes in Kapitel 4, die Johannes sah, die sieht er jetzt wieder gespiegelt in dieser Stadt. Die heilige Stadt. Also ihr merkt, das ist eindeutig. Sobald man das mal erkannt hat, merkt man, das ist klar. Die Parallele ist mit Händen zu greifen. Und so werden Strukturen gebildet in den Büchern der Bibel. Man muss auf Wiederholungen achten. Wir würden das machen mit Inhaltsverzeichnis, Fettdruck, Absatz und so weiter und eins nach dem anderen und nicht wiederholen. Wir würden oft in unserer Sache, es sei denn, jemand kann gut schreiben und schreibt einen tollen Roman, da kommt dann durch die Wiederholung auch was rein. Und damals, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, sind diese Wiederholungen Schlüssel. Immer wenn sich was wiederholt, dann müssen wir sozusagen aufmerken, das habe ich doch schon mal gesehen. Und wenn das sich zweimal wiederholt, ist schon mal gut. Dreimal ist noch stärker. Dieses heilig, 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 das ist so eine Art Superlativ. Und wenn was siebenmal wiederholt wird, ist noch stärker. Und hier hat man jetzt durch die Wiederholung des Anfangs mit dem Engel, Schalenengel hier und Schalenengel dort, hat man klar signalisiert, hier fängt jeweils ein neuer Abschnitt an. Und der Abschnitt ist ein Kontrast. Wenn man sich das Ende anguckt, dann hat man dieselbe Sache, dass etwas wiederholt wird. In dem Abschnitt von 17,1 bis 19,10 geht der, heißt es am Ende, und ich fiel nieder, zu seinen Füßen ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Parallel 22,8, und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten. Stellt euch vor, hier ist dieser Engel, dieser Tourist-Guide, und der ist so gewaltig, dass er am Ende denkt, er fällt wieder. Und er ist im Begriff, ihn anzubeten. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, was hier vorgeht, ja, das ist unfassbar. Und das zeigt aber auch, wie großartig die sieben Engel sind. Also die sieben Engel mit den sieben Schalen, das waren beeindruckende himmlische Wesen. Und als normaler irdischer Mensch, er kam ja von der Erde, gekräftigt durch den Heiligen Geist, aber das war halt zu viel für ihn. Und der Engel muss ihn stoppen. Er wird ja auch gestoppt. Um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies zeigte. Und er spricht zu mir, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Dazu eine Fußnote. Ihr wisst, dass Christus sagt, dass wir als auferstandene Engelgleiche sein werden. Das Wort steht da so, Engelgleiche in Lukas, in der Lukas-Version bei den Sadduzäern, die die Auferstehung ablehnen und Jesus ein Bein stellen wollen zum Thema Auferstehung. Das müsst ihr euch vorstellen. Wir, die wir hier sitzen heute Morgen, wir sind schwach und klein und gering und arm. Wenn wir sterben, wird unser Leib gesät in Schwachheit und er wird auferstehen in Kraft. Die Gerechten werden leuchten, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Das ist für uns heutzutage kaum vorstellbar. Als Christus auf dem Berg der Verklärung war, wurde Christus verklärt vor den Augen von Petrus, Jakobus und Johannes. Also sozusagen, sie sahen ihn verklärt, so will ich das sagen. Aber Mose und Elia brachten ihre himmlische Herrlichkeit mit. Elia, wissen wir, ist direkt in den Himmel gegangen, ohne jemals zu sterben. Bei Mose, Judas Brief, gab es eine Diskussion zwischen dem Erzengel und dem Satan, weil Satan wollte nicht zulassen, dass der sündige Mose, dass der Leichnam sozusagen genommen wird und er dann verklärt wird, ja? Das ist wohl der Hintergrund von dem Judasbrief dort. Der Herr schelte dich. Und damit war die Diskussion beendet und offensichtlich hat Gott Mose nicht nur selber begraben, sondern als es Zeit war und es ihm gefiel, hat er ihn verherrlicht. Und Mose und Elia erschienen in solcher starken Herrlichkeit, dass Petrus denselben Fehler macht wie Johannes. Was sagt er? Lasst uns drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und hier ist kein Engel, der sagt, tu es nicht, sondern hier agiert Gott der Vater. Die beiden sind weg. Da kommt von oben etwas, was sie total schockt, also die Wolke von oben, die sie überschattet, und dann die Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn sollt ihr hören. Und Mose und Elia waren weg. Die Einzigartigkeit Jesu Christi auch dort bezeugt. Aber das muss man sich vor Augen halten. Die wenigen Begebenheiten, wo Leute von uns, Petrus, Johannes, Jakobus, Johannes war dabei. Und jetzt im Himmel macht er selber den Fehler, dass er einem Geschöpf die Aufmerksamkeit geben will, die allein Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist zusteht. Okay, das ist so eindrücklich, ihr merkt, das ist vollkommen klar. Man kann sagen, es gibt noch eine Dreier-Serie. Es gibt die drei Siebener-Reihen in der Offenbarung und es gibt drei Visionszyklen, die jeweils mit einer markanten Frau anfangen. Das ist die Frau in Kapitel 12, es ist die Hure Babylon hier und es ist die Braut des Lammes dort. Wir gehen später auf Kapitel 12 ein. Das ist das, was ich da ausgewählt habe, aus 12 bis 14. Aber jetzt die Hure Babylon und die Braut des Lammes. Das heißt, zwei Frauen als Kontrast und beide sind Städte. Das ist das, was ich im Multan gemacht habe. Dann habe ich das vorgelesen, wer ist die Braut des Lammes, und dann vorlesen lassen. Und dann kam natürlich die Antwort, die Gemeinde. Ne? Die Antwort kommt in Deutschland, die kommt in Russland, wo ich mal war und das unterrichtet hatte, und die kommt in Pakistan, innerhalb von einer Sekunde. Und was die Leute nicht machen, ist, sie lesen nicht weiter. Das ist in der Offenbarung, wie ich gesagt habe, du hast Kapitel 19, Vers 7, kommt auf einmal in das große Bild, 17,1 bis 19,10, das Thema ist Babylon. Das ist das große Bild. Und in diesem großen Bild kommt am Ende so in einer Ecke sozusagen, schon Höhepunkt, aber wird erwähnt die Braut des Lammes. Seine Frau hat sich bereitet. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen, seine Frau hat sich bereitet. Aber das ist hier nur ein kleiner Teil. Und da wird nicht erklärt, wer das ist. Und dann, wenn dann ein Ausleger dann von dort gleich in Epheser 5 reingeht, ihr Männer liebet eure Frauen, wie Christus geliebt hat, die Gemeinde, und sich selbst für sie dargegeben und so weiter, und dann sagt, das ist die Gemeinde. Und was wird dann noch gesagt, wenn die Hochzeit des Lammes mit der Gemeinde, weil es die Gemeinde ist, was wird dann noch gesagt, was passiert, wenn die Hochzeit des Lammes ist, nach Davi? Die Entrückung? Von der Erde? In den Himmel? Und dann geht Christus mit der Brautgemeinde in den Himmel und ist weg. Left behind. Der Rest der Welt, left behind. Vielleicht hat jemand von euch den Film gesehen. Okay, andere haben ihn gesehen. Und dann sozusagen, dann verschwinden die christlichen Piloten aus den Flugzeugen, die dann irgendwo mit Autopilot gehen oder irgendwo ein Unfall passiert und so weiter und so fort. Und das die ganze Welt gerät in Aufruhr, weil die Christen weg sind und so weiter und so fort. Und wir werden später darauf zurückkommen, auf diesen Text und den Zusammenhang. Und wenn man jetzt das Bedacht hätte, dass die Hure Babylon die Stadt ist, Stadt Babylon, und dass die Braut des Lammes eine Stadt ist, das himmlische Jerusalem, dann würde man sozusagen da hellhöriger gewesen sein. Und ja, jetzt bleibt praktisch von den sieben Texten bleibt nur noch einer übrig. Kann man sich fragen, was ist hier? 19,11 bis 21,8. Und da würde ich vorschlagen, das Kernthema ist, die Feinde vergehen und das Neue kommt. Die Feinde vergehen und das Neue kommt. Man hat das Schlüsselwort in 19,11 bis 20 am Ende. Also innerhalb von diesem großen Block gibt es zwei Teile. 19,11 bis 20 Ende, da geht es um das Vergehen der Feinde. Und 21,1 bis 8, da kommt das Neue, wo die neuen Himmel kommen, neue Erde, Jerusalem kommt herunter. Und ich mache alles neu. Da hat man das Stichwort neu ganz stark. Das heißt, Gott lässt das Alte vergehen, das Neue kommen. Das Schlüsselwort, was bei 19,11 bis 20 Ende ist, ist werfen. Werfen. Alle Feinde Gottes werden dort geworfen. In 19,11 gibt es die Schlacht, auf dem Jesus kommt auf dem weißen Pferd und reitet ein als siegreicher Feldherr mit der ganzen Armee des Himmels und mit dem Schwert seines Mundes, also dem Wort Gottes, übt er Gericht. Und dann werden das Tier genommen und der falsche Prophet genommen und sie werden in den Feuersee geschmissen, lebendig. Und die anderen sterben. Der Teufel wird dann genommen und gebunden und in den Abyssos geworfen, wieder das Werfen, für 1000 Jahre. Und nach 1000 Jahren muss er frei werden und dann macht er wieder eine Rebellion und dann geht's weiter und dann wird auch der Teufel in den Feuersee geworfen, dort wo schon das Tier und der falsche Prophet sind, und dann kommt das Gericht über alle und auch die Toten, wenn ihr Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens vom Lamm, dann werden auch sie genommen, in Feuer geworfen, der Tod und der Hades werden genommen, in Feuer geworfen, immer das Werfen. Das Werfen ist das Schlüsselwort. Und das ist, Werfen ist praktisch das Abräumen. Das Alte wird alles Gottfeindliche wird abgeräumt und der Teufel wird mehrfach geworfen, in Kapitel 12 vom Himmel auf die Erde, Nach der Schlacht von Harmagedon wird er in den Abyssos geworfen, so scheint es, und dann 1000 Jahre später kommt er raus. Und dann letzte Rebellion, dann wird er endgültig genommen, in Feuersee geworfen und Schluss ist. Das heißt, man hat bei diesen 7 Visionszyklen hat man 3 und 3, wo sich ein Motiv wiederholt, die Zahl 7 oder das Motiv der Frau, und zwar der Frau mit weltweiter Bedeutung. Also die Frau jeweils hat immer weltweite Bedeutung. Also im Babylon ist eine weltweite Metropole mit weltweitem Einfluss, und die Braut des Lammes ist auch eine Metropole mit Einfluss auf alle Völker. Das Wunder vom Durchzug durch Schilfmeer wiederholt sich in himmlischer Dimension. Das fangen wir dann nach der Pause an. Wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit für Fragen. Falls Fragen sind. Wir haben jetzt 2 Einheiten gehabt, einiges gehabt. Falls es Rückfragen gibt. Ergänzung, ein Lehrer sagte bei uns, ein Dozent, Ergänzung, Widersprüche, Meinungen. Wenn wir keine Frage haben, machen wir die Pause schneller. Bitte? Ja. Ja, nee, habe ich nicht. Bei mir ist die Eschatologie sehr simpel. Das Größte und Wichtigste ist das Kommen Jesu Christi mit den Wolken des Himmels, nicht in 2 aufgeteilt, sondern 1. Und am selben Tag werden die Gläubigen entrückt in die Wolken, in den Luftbereich, um dem Herrn zu begegnen, aber nicht dann, um mit ihm zusammen in den Himmel zu verschwinden, sondern das Wort gebraucht wird zur Begegnung mit dem Herrn, meint, dass sie ihm begegnen, um mit ihm die Bewegung weiter fortzusetzen, die er angefangen hat. Die Bewegung ist, Paulus schreibt 1. Thessalonicher 4, herniederkommen vom Himmel. Und er schreibt auf der Erde. Das heißt, herniederkommen aus der Perspektive auf der Erde ist, 1. Thessalonicher 4, kommt Christus vom Himmel ganz auf die Erde. Und auf dem Weg zur Erde begegnen wir ihm, weil wir gewürdigt sind, als Willkommenskomitee ihn willkommen zu heißen. Das Wort wird 3-mal benutzt im Neuen Testament. Dort hier, 1. Thessalonicher 4, Apostelgeschichte 28, Paulus. Paulus ist gefangen und soll nach Rom, um vor den Cäsar gestellt zu werden. Das ist klar, das ist die Bewegung von A nach B, er soll nach Rom. In Rom ist die Kirche, die Gemeinde. Und dann beschließen wahrscheinlich führende Leute der Gemeinde, dass sie ihm entgegenkommen. Und sie kommen ihm entgegen von Rom nach Tres Taberne, also 3 Kneipen, heißt das. Da waren 3 Herbergen, da konnten sie dann essen und sich ein bisschen unterhalten. Und als Paulus sie sah, wurde er froh und gewann Zuversicht. Da kann man auch sagen, die hätten ja in Rom bleiben können, der Paulus kommt ja. Aber der Sinn war, er ist gefangen, er ist angeklagt, ein Verbrecher zu sein, und wir halten zu ihm. Das ist der Sinn. Die 3. Stelle, wo das Wort gebraucht wird, ist Matthäus 25, die 10 Jungfrauen, die 5 Klugen, die 5 Törichten. Der Bräutigam kommt von A nach B. Der Bräutigam kommt und verzieht. Aber wo will er hin? In die Familie, zum Haus der Braut. Und das Willkommenskomitee sind 10 ausgewählte Jungfrauen. 5 sind schlau, 5 sind doof. Die Schlauen haben Öl dabei, falls er so spät kommt, dass es dunkel ist, damit sie ihre Lampen anzünden können. Die anderen haben nur die Lampen, und wenn sie den Docht anzünden, haben sie kein Öl. Das brennt nicht. Der Sinn ist derselbe. Sie gehen ihm entgegen, um zu zeigen, wir haben auf dich gewartet, wir freuen uns, dass du kommst, du bist wichtig, wir ehren dich, wir freuen uns und so weiter. Und jetzt, wenn man jetzt denkt, das Begegnen mit dem Herrn in die Luft dient dazu, dass man Jesus im Himmel verschwindet und 3,5 oder 7 Jahre später wiederkommt, hat man das Wort gar nicht verstanden. Das Wort bedeutet, er kommt vom Himmel auf die Erde, und zwar auf den Ölberg, um die Macht über die Welt zu übernehmen. Und die Posaune ergänzt das, weil die Posaune ist in dem Fall, im Alten Testament wird die für Feste benutzt oder für Kriege. Wenn ein Feind kommt, bläst man die Posaune, um das Heer mobil zu machen. Das ist dann bestimmter Sound wahrscheinlich, der erkennbar ist, dass es jetzt für die Armee Aufbietung und ein anderer Sound ist dann für eins der Feste im Alten Testament. Und die Posaune dort, Michael ist der Erzengel, und wenn Gabriel zuständig ist, das Wort Gottes auszuteilen, dann ist Michael zuständig für den Krieg. Michael taucht auf, wenn gekämpft wird. Daniel 10 bis 12. Und das heißt, die Entrückung ist die Versammlung. Jesus kommt mit der himmlischen Armee, Engel und so weiter und so fort aus dem Himmel, und er versammelt die Gemeinde zu sich als eine Ergänzung seiner Armee, und er kämpft alleine, schafft das auch alleine. Oder wenn Engel und wir was mitmischen, werden wir sehen, wie das dann funktioniert. Aber der entscheidende Feldherr ist der Herr. Das heißt, bei mir ist es ganz simpel. Bei mir ist es ein großer Riesentag. Das andere ist Vorgeplänkel, das wir nicht genau datieren können, aber das wird sich dann in der Erfüllung zeigen. Also Offenbarung ist zum Beispiel erwähnt, haben wir gesehen, der Euphrat trocknet aus. Das weiß man. Wenn der Euphrat eines Tages austrocknet, weiß die Gemeinde weltweit, und die wird immer noch da sein, Leute, dann weiß die Gemeinde weltweit, es ist soweit. Wir sind jetzt bei Schale und Nummer. Ja. Und, aber das Entscheidende, das Riesige, das Mächtige ist, das kommt Christi, und das ist dann ganz am Ende. Wir haben jetzt 30 Minuten Pause, und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auf, notiert euch, dass wir dann, wenn wir mal wieder eine Zeit haben, wir Fragen dann darauf eingehen können. 30 Minuten. Ich wünsche allen, die Essen mitgebracht haben, guten Appetit.